Ja, ich war bislang in dem Gebäude immer nur drinnen, als die EMF hier mal drin war. Hier vor dem Taufbecken hat sich mal ein Freund von mir laufen lassen. Der ist in der SMD zum Glauben gekommen, genauso wie ich. Ich kenne noch Sarah aus meiner alten Zeit, wo ich noch kein Christ war. Da war 2007, hatten wir mal ein Seminar in der Uni zusammen besucht. Und kurz zu meiner Geschichte, damit ihr mich so leicht versteht und kennenlernt. Ich komme aus einem ganz nicht-christlichen Elternhaus. Meine Eltern haben mit dem christlichen Glauben nichts am Hut. Meine Großeltern, soweit ich weiß, eigentlich auch nicht. Ich bin erst 2008, 2009, habe ich erst so Feuer gefangen. Genau, wenn ihr nachher nochmal mehr wissen wollt, fragt mich nochmal. Aber meine Biografie sah immer so aus, dass ich selber ganz viele Fragen an den christlichen Glauben hatte. Und deswegen, Paul meint ja gerade, wird das eher so ein, eher eine Predigt, eher ein Vortrag. Ich glaube, ich sehe mich eher so in der Richtung Vortrag. Wenn du zwischendurch mal Fragen hast, was ich gleich erzähle, fühl dich frei, zwischendurch zu fragen. Du kannst auch gerne am Ende fragen, wie du möchtest. Ich bin da vollkommen offen. Und mein Thema, was ich dir mit reingeben möchte, ist dieses Thema begründet Glauben. Das speist sich ja aus das 1. Petrus 3,15. Ne? Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der dich fragt nach der Hoffnung, die in dir wohnt. Das heißt, wenn du einen Vers möchtest, auf dem das Ganze hier ruht, dann wäre 1. Petrus 3,15 einer von diesen. Gut. Na, nochmal hier. Ne? Und vielleicht kennst du so etwas hier ja auch. Ein Buch mit 7 Siegeln. Ne? Das sind ja solche Sachen, wo du persönlich nicht so richtig was mit anfangen kannst. Das ist bei mir zum Beispiel Mathematik, unter anderem. Da steige ich nicht so richtig hinter. Aber aktuell, persönlich, mein aktueller 7-Siegel-Favorit ist eine Gebrauchsanleitung für einen Heizlüfter, von der ich mal gehört habe. Und die geht wie folgt. Und das ist kein Fake, die ist wirklich so. Na komm. Du steckst Konnektor in Stacks an Wand oder an Leitung Line. Leitung muss AC sein und egal, 180 bis 250 Volt ist gut. Frequency braucht 50 Hertz, auch 45 bis 55 Hertz in Function noch macht. Power ist bei Drehenschalter auf Hatt. Step 1, Step 1. Bei kalt 18 Watt zum Fanblasen. Power kommt bei Drehen heiß. Step 2. 1200 Watt mit Heiß und Fanblasen. Ganz Fully hat bei Drehen viel Heiß. Und letzter Schritt, Step 3, 2000 Watt mit vielen Heiß und Fanblasen. Blasen mit Sicherheit immer bei Heiß. Sonst kein Gefahr, kein Hat. Das ist aktuell mein persönlicher 7-Siegel-Favorit. Ich weiß einfach nicht, was die Leute sich da gedacht haben. Und vielleicht kennst du ja auch Menschen, die sich eine Frage wie die folgende stellen, nämlich die ganz skeptisch sind und sagen, kann man eigentlich als aufgeklärter Teilnehmer des 21. Jahrhunderts überhaupt noch Christ sein? Geht denn das überhaupt? Und gibt es überhaupt irgendwie objektive oder sachliche Gründe für das Ganze, was wir Christen denn da glauben? Und um es vorab zu sagen, ich bin mir vollkommen bewusst, Glaube braucht keine sachlichen Gründe. Der ganzen Sache bin ich mir vollkommen bewusst, keine Bange, aber einwenden möchte ich trotzdem, aber er hat welche. Ich glaube, braucht keine Gründe, aber er hat Gründe. Und ich persönlich aus meiner eigenen Biografie kann sagen, dass Gründe haben oder Gründe kennen durchaus Vorteile hat, in manchen Situationen. Zum Beispiel, in meiner glaubensjungen Zeit war das so, dass ich auch mal bei den Muslimen rumgefragt habe. Ich war ja nicht ich wollte ja nicht unbedingt Christ werden damals. Ich dachte mir, okay, ich suche Gott, ich suche die Wahrheit. Vielleicht liegt das ja auch bei den Muslimen, wer weiß. Und was ich da gehört habe für die Begründung war dann folgendes. Leute haben gesagt, naja, ich bin Moslem und ich denke, dass der Islam die Wahrheit wirklich darstellt, weil meine Eltern Muslime sind. Weil der Koran die Wahrheit ist. Es stimmt, was im Koran drin steht. Oder auch hauptsächlich, weil ich Allah in meinem Alltag klar und persönlich erlebe. Das waren somit die Begründung der Muslime. Und als ich dann meine Christen im Hauskreis bei der SMD gefragt habe, war das meistens auch so die Begründung. Ich dachte mir, was ist jetzt los? Das ist ja fast dieselbe Begründung, nur die Vokabeln tauschen sich so leicht. Also gibt es auch noch mehr Gründe als irgendwie so das? Gibt es irgendwie noch, wo man tiefer reingraben darf? Und die gibt es und im Laufe meiner Zeit, wie gesagt, 2008, 2009 bin ich so ins christliche Boot reingehüpft, habe ich gemerkt, wie solche objektiveren Herangehensweisen mir helfen, mein persönliches Christsein irgendwie zu schärfen im Profil. oder eben auch in Zeiten von Anfechtungen. Das kennst du vielleicht auch. Manchmal habe ich Anfechtungen, wo ich mir denke, so emotional, subjektiv, so ganz richtig komme ich nicht mehr so mit dahinter. Und mir helfen in solchen Zeiten solche objektiveren Ankerpunkte. Deswegen auch noch, finde ich, ein Pluspunkt mit dafür. Und sie helfen eben auch, und da ist ja die SMD ganz gut gewesen als Spielewiese in der Uni oder auch in der Schule, gerade bei uns in der GMS. Ich bin ja mit Helmut Lehrer an der GMS, wenn man mit Skeptikern im Gespräch ist. Da hilft sowas. Und Leute sagen ja immer ganz groß, die Wissenschaft hat auch Gott längst begraben. Das funktioniert doch alles nicht mehr. Wir sollten doch nur von dem ausgehen, was man naturwissenschaftlich nachweisen kann. Das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich heutzutage immer zu hören bekomme. Und die Frage ist ja gut, die darf man ja haben, aber mit euch mal ein kleines Gedankenexperiment. Und ich weiß, die Bilder haken, aber sie helfen ganz gut. Das sind hier, soll ein Atom darstellen und das sind diese Gravitationswellen. Und jetzt kommt die Frage, kann man die Existenz von Atomen oder die Existenz von Gravitationswellen naturwissenschaftlich nachweisen? Und ich kürze es ganz kurz ab. Ja, das kann man. Du kannst bei dem Themenfeld der Atome, gibt es irgendwie so ein Feld-Ionen-Mikroskop. Ich bin jetzt Deutsch-Politiklehrer, bin ich ganz dabei. Meine Frau ist Physiklehrerin, die könnte da näher was vielleicht zu sagen. Aber du kannst die Existenz von Atomen naturwissenschaftlich nachweisen. Soweit so gut. Aber jetzt meine Frage. Gab es Atome auch schon im 10. Jahrhundert, also zu einer Zeit, wo du noch nicht das technische Equipment hattest, die Dinger nachzuweisen? Und die Antwort ist einfach, ne Sarah, genau. Ne? Natürlich gab es damals schon Atome zu der Zeit, auch wo du sie noch nicht naturwissenschaftlich nachweisen konntest. Die Gravitationswellen, am 11. Februar 2016, meine ich gerade, wurden die Dinger nachgewiesen. Heißt das also, oder meine Frage wäre, gab es Gravitationswellen auch schon am 10. Februar 2016? Also als die Dinger noch nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen wurden. Die Antwort ist auch wieder einfach, natürlich gab es die. Das heißt also, und es ist etwas leicht komplex, aber das kriegt ihr hin, die Existenz von etwas, wir nennen es mal X, ne? Die Existenz von etwas ist unabhängig von der naturwissenschaftlichen Nachweisbarkeit. Atome gab es auch schon zu einer Zeit, wo ich sie noch nicht naturwissenschaftlich nachweisen konnte. Das hängt nicht zusammen. Oder aber, das soll Sokrates sein. Du kannst, und das ist einfach so, ne, du kannst die Existenz, die damalige Existenz von Sokrates, kannst du nicht auf physikalische, biologische oder chemische Experimentenweise nachweisen. Das funktioniert einfach nicht. Die Frage, ob Sokrates gelebt hat oder nicht, ist eine historische Frage. Der Physiker und so weiter können dir da nicht wirklich weiterhelfen. Das heißt, auch da wieder, die Naturwissenschaft kommt da klar an ihre Grenzen, was ihn zum Beispiel angeht. Und es ist auch noch vernünftig anzunehmen, und ich führe nur ein paar wenige Beispiele auch, es ist auch vernünftig anzunehmen, dass deine persönlichen Moralvorstellungen besser sind als die Moralvorstellungen von einem Selbstmordattentäter. Ich behaupte das mal so ganz blank. Die sind besser. Das kannst du aber nicht naturwissenschaftlich nachweisen. Aber trotzdem würdest du sagen, es ist vernünftig davon auszugehen, dass du besser tickst als der IS-Terrorist, der sich in die Luft sprengt. Oder aber, Gegenstände sind auch noch da, wenn niemand hinschaut, selbst die Kamera nicht. Du würdest sagen wahrscheinlich, das ist eine vernünftige Annahme. Und das ist es auch, so denke ich auch. Aber du kannst das nicht naturwissenschaftlich nachweisen. Wenn da keine Kamera und sonst irgendwas hinguckt oder sonst irgendwas, dann sind die Dinger trotzdem da. Aber dass die Dinger da sind, kannst du nicht naturwissenschaftlich nachweisen. Das heißt also, versteht mich nicht falsch, ich mag Wissenschaft, ne? Ich bin ein großer Freund davon. Es kommt aber an ihre Grenzen, das ganze System, wenn man sagt, die Naturwissenschaft kann alles erklären. Sie kann einiges, vieles erklären, aber alle Winkel der Wirklichkeit kann sie nicht durchleuchten. Das ist das, wo man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen sollte. Es gibt Dinge, die sind vernünftig, obwohl sie nicht naturwissenschaftlich nachweisbar sind. Ich habe dir gerade mal ein paar Beispiele dafür genannt. Und das führt uns ja auf die Frage, die man jetzt hier an uns Christen immer wieder stellen kann. So, ist es denn vernünftig, von der Stimmigkeit des christlichen Glaubens auszugehen? Jetzt würdest du vielleicht sagen, ja, ich ja auch. Aber der große Punkt ist ja, denn wovor hängt die Stimmigkeit des christlichen Glaubens denn ab? In meiner glaubensjungen Zeit war ich fasziniert und sehr beeindruckt davon, dass im Neuen Testament selber etwas drinsteht, dass, wenn es nicht eintrifft, wenn es nicht stimmt, das ganze Konstrukt widerlegt, das ganze Glaubenssystem der Christen widerlegt, Hast du eine Ahnung, auf welchen Vers ich darauf hinaus will? Neues Testament? 1. Korinther? Herr Helmut weiß es. 1. Korinther 15, 17. Darauf will ich hinaus. Also, ne, denk dir nichts, das denkt Stefan sich aus. Ne? Das hat sich Paulus ausgedacht. Paulus schreibt da, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Ist er nichtig? Ist er Schwachsinn? Je nach Übersetzung, die du gerade hast. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube falsch, meiner und deiner. Dann haben alle Christen auf der Welt ein riesengroßes Problem. Dann haben wir zwar eine nette Gemeinschaft an sich so, aber das führt trotzdem eigentlich in eine große Lüge rein. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist der Glaube eine Illusion. Das heißt, da ist der so gesehen, wenn du salopp sagen willst, der Kippschalter, den Paulus hier selber mit beschreibt. Ich fand das in meiner Glaubenszeit sehr, sehr spannend. Das heißt, Paulus sagt ja grundlegend, nimm die Auferstehung weg und du verlierst den christlichen Glauben. Jetzt gerade, wo wir für Ostern stehen, und das war auch so mein Grund, warum ich jetzt quasi in diese Richtung hier reinspringe mit euch, weil wir eben so kurz vor Ostern stehen. Und ich fand, das passt ganz gut, weil eben auch da der ganz zentrale Kippschalter eben liegt. Und manchmal denkt man, und so habe ich damals auch gedacht, so ne, in meiner frühen Zeit vor 10 Jahren, von der Auferstehung, von der Wirklichkeit der Auferstehung gehen doch nur die naiven Leutchen aus. Dann so. Ne? Und auch da wieder fand ich es mal spannend, ich habe euch mal ein paar Leutchen mitgebracht. Dann so. Die oberen beiden, der Herr Jüsch und der Kobilka, das sind Physik und Chemie Nobelpreisträger. Der unten rechts, der Charles Bowden, der ist aktueller Direktor von der NASA. Der rechts ist Anton Zeilinger, ne, einer der ganz großen Superstars in der Quantenphysik, dass der noch keinen Nobelpreis bekommen hat, das steht eigentlich mal kurz vor der Tür. Also ein ganz hochkluger Mann. Und in der Mitte Martin Novak, der ist Professor für Biologie und Mathematik an der Harvard University. Und alle diese Leutchen hier haben mit der Auferstehung überhaupt gar kein Problem. Die würden eher ein Problem haben mit Leuten, die sagen, ich glaube nur das, was die Naturwissenschaft mir beibringt. Da würden die Leute, glaube ich, einhaken und sagen, Moment, da sehe ich das vollkommen anders. Also auch der Gedanke, dass nur die naive Bevölkerung da ausgeht von der Auferstehung, auch das kann man guten Gewissens ablehnen. Aber wohlgemerkt, ne? Es gibt ja auch kluge Muslime, ne? Machen wir uns ja nichts vor oder so. Ne? Das heißt also, man kann ja auch so sagen, okay, nur weil das jetzt ja so ein paar Top-Wissenschaftler sind, deshalb stimmt ja die Auferstehung nicht gleich. Das heißt, die Frage ist also, gibt es trotzdem noch vernünftige Gründe dafür, die Auferstehung Jesu ernst zu nehmen? Und da will ich euch einmal reinführen. Der Heinz-Peter Hempelmann, der ist Religionsphilosoph, der hat einmal geschrieben, die neutestamentlich berichtete Ostergeschichte besitzt einen historischen Rand, der geschichtswissenschaftlich erweisbar ist. Dieser historische Rand steht im Prinzip allen Deutungen offen, atheistischen wie christlichen. Entscheidend ist, welche Theorie das historisch ermittelte Material am besten zu erklären vermag. Und dieser historische Rand, der ist ganz, ganz spannend für uns. Und den gerade hier kurz vor Ostern, mit dem wollen wir uns in der nächsten Zeit mal kurz beschäftigen. Nämlich, der sieht ja wie folgt aus. Und ich habe nur so einen kleinen Ausschnitt, nur 3 Punkte davon genommen. Und an denen hangel ich mich mal mit euch lang. Erstens, Jesus wurde gekreuzigt. Ein zentraler Aspekt des historischen Rands. Zweitens, das Grab, in das Jesus gelegt wurde, war wenige Tage nach seiner Grablegung leer. Ein zweiter Punkt davon und der dritte, vielleicht etwas schlecht zu lesen, die ersten Christen haben behauptet, der Auferstandene sei ihnen begegnet. Bei diesen 3 Punkten geht jeder Historiker mit, ob Christ oder nicht Christ, dann so. Ne? Wirst du auf keinerlei Probleme stoßen, wenn du das quasi mal irgendwo mit behauptest. Aber ich will es nochmal mit genauer sagen. Der erste Punkt, das hier ist Bart. Ach, ein Danke. Dankeschön. Der erste Punkt, den können wir ganz, ganz schnell abhandeln. Das hier vorne ist Bart Ehrman. Bart Ehrman ist einer der ganz, ganz großen Religionschristenkritiker, den wir aktuell haben weltweit. Und selbst er sagt, einer der am besten gesichertsten historischen Fakten ist, dass Jesus auf Anordnung des römischen Präfekten Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Da kommst du in keinerlei Probleme rein, wenn du das behauptest. Einzig quasi Muslime. Ne? Im Koran, Sure 457, steht eben drin, sie haben Jesus nicht gekreuzigt. Einer, der eben ähnlich sagt, sie haben es nur gedacht, dass er es war. Das heißt, also da kommst du in Probleme rein im Muslimenkreuzigungsgespräch. Ansonsten ist das Ganze eine ganz, ganz sichere Hausnummer. Und der zweite Punkt, Ne? Das Grab war leer. Kommen wir direkt darauf. Da gibt es auch viele Punkte, ich habe mich nur reduziert auf so ein paar ganz zentrale. Erstens, und das ist eine ganz blanke, leichte Vorstellung, du musst dir denken, ohne ein leeres Grab hätte die Verkündigung, dass Jesus auferstanden ist, keine Sekunde, keine Stunde in Jerusalem funktioniert. Jerusalem zur Zeit Jesu war ja eine ca. 40.000 Einwohnerstadt. Also doch schon im kultischen Zentrum insgesamt ganz groß mit dabei. Und stell dir vor, Leute behaupten, Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr im Grab. Und Leute wussten ja, wo das Grab liegt. Du gehst hin, prüfst das nach und siehst, Moment, der Leichnam ist doch da. Also ihr lügt, Leute. Aber wie gesagt, das Grab war leer. Ohne ein leeres Grab hätte sich das keine Stunde in Jerusalem gehalten. Einer der ganz, ganz großen Punkte, der dafür eben spricht. Und auch noch, und das ist jetzt kurz nach dem Weltfrauentag, natürlich bedauerlich, ne? Aber ist trotzdem so, die Evangelienautoren haben immer Frauen als erste Zeugen genannt. Das ist in der Hinsicht sehr, sehr bedeutsam, weil, und ich habe mal einen jüdischen Schriftsteller, den Flavius Josephus genommen, der sagt, die Bedingung der damaligen Zeit, das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Das ist damaliges Denken eben gewesen. Wie gesagt, beim Weltfrauentag schwer kompatibel, aber damals war das eben so. Ne? Da kommst du schwer rein. Das heißt also, stell dir jetzt vor, du bist Jünger und du willst die Auferstehung irgendwie erfinden dann so. Und schreibst dann deine Berichte, dass das leere Grab gefunden wurde. Und du installierst in deinen Bericht Frauen rein, als erste Zeugen auch noch. Noch unglaubwürdiger kannst du deine Geschichte nicht schreiben. Weil alle gesagt haben, und es war ja auch so, Leute, ihr erwähnt Frauen als erste Zeugen. Wir glauben das nicht. Wir brauchen erst zwei Männer, die das bestätigen, mit dem leeren Grab in Frauen das sagen. Frauen haben keine Gültigkeit, rechtstechnisch gesehen. Das heißt also auch das, da sehen wir quasi, wie Gott Humor hat und so. Dass Gott Frauen in einer Zeit, wo Frauen sehr runtergedrückt wurden, so hoch erhebt als erste Zeugen des Grabes. Das ist schon echt, echt gut. Wie gesagt, ne, Jesus wurde gekreuzigt, das Grab, in das Jesus geleert wurde, war leer. Das sind sehr, sehr, sehr stabile Elemente dieses historischen Randes. Und die habe ich mal ganz kurz von euch abgefrühstückt. Der dritte Punkt, die ersten Christen haben behauptet, sie haben den Auferstandenen gesehen. Nur weil jemand etwas behauptet hat, muss es ja nicht gleich wahr sein. Ich habe die Jahreszahl gerade vergessen. Ich glaube, Elvis ist im Jahr, wann war das, wann ist der gestorben? 1977? So grob in der Ecke, Ende der 70er Jahre. Ein paar Jahre später hat eine Frau, Louise Welling, behauptet, sie hätte Elvis lebend irgendwo an einer Tankstelle gesehen. Und die Frage ist, würdest du Louise Welling glauben, wenn sie sagt, sie hat den auferstandenen Elvis gesehen? Wahrscheinlich würdest du sagen, nein, das ist eine Behauptung, aber ich glaube ihr nicht. Das Gleiche, wenn wir mal objektiv, sachlich rangehen, könnte man ja auch hier sagen, die ersten Christen haben behauptet, sie haben den Auferstandenen gesehen. Aber behaupten kannst du viel, wenn der Tag lang ist. Also, wie kannst du der Sache rangehen? So rein logisch gesehen, kannst du der Sache sich ja so im Dreischritt nähern. Erstens, diese Jesus-Erscheinungen der ersten Christen waren Einbildung, waren Halluzinationen. Das ist zumindest im Bereich des Denkbaren, wenn wir jetzt mal so ganz offen rangehen. Ne? Oder eben, zweiter Punkt, diese Jesus-Erscheinungen der ersten Christen waren erlogen. Aus irgendeinem Grund, Macht, Geld, was auch immer, haben sie einfach das Ganze erlogen. Oder aber, dritte logische Möglichkeit ist, die Jesus-Erscheinungen der ersten Christen waren wirklich. Sie waren echt. Diese drei Möglichkeiten, vor denen stehen wir, wenn wir vor diesem historischen Randelement stehen, die ersten Christen haben behauptet, den Auferstandenen gesehen zu haben. Und überleg gerne nochmal selber, ob dir noch ein vierter Punkt einfällt. Das sind an sich die drei logischen Möglichkeiten, die man da sehen kann. Und denen möchte ich mich euch einmal widmen, wie denkmöglich die sind. Wir fangen mit dem Punkt Einbildung, Halluzination an. Für den ist es wichtig, nochmal sich zu vergegenwärtigen, wer denn zu den ersten Christen gezählt hat. Ganz klar, ne? Zu den ersten Christen haben die Anhänger Jesu gezählt, die Freunde von ihm und so, ne? Das ist klar. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, die ersten Christen, zu denen zählten ja auch Jesus-Skeptiker, wie der Jesus-Bruder, der Jakobus und so. Der wäre ja gar nicht so überzeugt von seinem Bruder, am Anfang zumindest nicht, und trotzdem gehört er zu den ersten Christen mit dazu. Und noch viel dramatischer, Jesus-Feinde. Saulus/Paulus. Auch er zählt sich zu den ersten Christen mit dazu. Und das ist wichtig, dass man diese ganze Personengruppe im Kopf behält, wenn wir darüber sprechen, dass die Erscheinungen hatten. Nämlich, und jetzt müssen wir uns mal Folgendes denken, und das ist so eine Art Dreischritt des Ganzen. Denn wie plausibel sind die folgenden drei Dinge, die ich dir jetzt vorstelle? Erster Punkt, und ich fange nochmal seicht an. Alle Jünger, also alle Freunde von Jesus, hatten die gleiche Jesus-Halluzination zur gleichen Zeit. Halluzinationen sind ja etwas sehr, sehr Persönliches dann so. Ne? Dass aber quasi Halluzinationen von mehreren Leuten und auch noch die gleiche Halluzination zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch noch immer wieder eingetreten sind, das ist schon eine starke Nummer, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber es wird noch schlimmer. Nämlich, selbst Skeptiker und Feinde haben sich die Auferstehung eingebildet. Selbst Skeptiker und Feinde. Und da wird es so langsam haarig. Weil stell dir vor, zum Beispiel heutzutage würde, wenn ich sagen würde, ich habe den Auferstandenen gesehen, würden Leute sagen, naja, der Typ ist Christ, das liegt bei ihm nah. Aber jetzt stell dir vor, Richard Dawkins oder Kim Jong-un, behaupten, er hätte den Auferstandenen gesehen. Also quasi jemand, der mit dem christlichen Glaube überhaupt nichts am Hut hat, sondern das Gegenteil. Und wenn solche Leute das behaupten, da wirst du ja stutzig. Mit welchem Grund sollt ihr das behaupten? Und das ist nochmal krasser und noch erschwerender kommt hinzu. Diese Auferstehung wurde ja in die Welt posaunt, obwohl eine Einzelauferstehung eines Menschen inmitten der Weltgeschichte im jüdischen Denken als unvorstellbar galt. Du weißt es wahrscheinlich, ne? Juden gehen ja von einer Auferstehung aus. Allerdings am Ende aller Tage von allen Gerechten. Am Ende aller Tage von allen Gerechten. Für Juden ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Einzelner inmitten der Weltgeschichte, wo noch Leid, Hunger und Tod, Israel in der Gefangenschaft der Römer, dass eine Einzelauferstehung da möglich ist. Im jüdischen Denken war das ohne Ansatzpunkt. Wenn ihr dazu nachher Fragen habt, wegen Lazarus und Co., fragt mich gerne dabei, das ist ein guter Punkt, aber er passt nicht ganz. Eine Einzelauferstehung, wie Jesus sie angeboten hat, war im jüdischen Denken undenkbar. Und diese drei Sachen muss man eben zusammenpacken. William Lane Craig, so einer der ganz, ganz großen Glaubensverteidiger, den wir gerade weltweit haben, hat einmal gesagt, aufgrund des damaligen jüdischen Glaubens über das Leben nach dem Tod hätten die Jünger, wenn sie Jesus Halluzinationen hatten, Jesus im Himmel oder in Abrahams Schoß gesehen, wo die Seelen der gerechten Toten dem jüdischen Glauben nach bis zur letzten Auferstehung verweilen würden. Und solche Visionen hätten nicht zu einem Glauben an Jesu Auferstehung geführt. Sie hätten höchstens dazu geführt, dass die Jünger behaupteten, Jesus wäre in den Himmel aufgenommen worden und nicht von den Toten auferstanden. Das heißt, wenn du denkst, ne, was hat das jüdische Denken dir erlaubt, wie weit kannst du gehen, dann wäre das eher. Aber eine Auferstehung war eine Undenkbarkeit, ist ja für aktuelle, für Juden heutzutage immer noch undenkbar. Für messianische Juden nicht, aber für orthodoxe Juden ein Ding der Unmöglichkeit. Genau. Um es zusammenzufassen, ne? Also, wie vernünftig ist es anzunehmen, nicht nur Freunde von Jesus, sondern sogar Skeptiker und Feinde haben sich seine Auferstehung eingebildet, obwohl so etwas im jüdischen Denken als unvorstellbar galt. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich sage, das ist bestimmt nicht zu 100% ausgeschlossen, aber es ist doch sehr wenig überzeugend. Ich glaube, ich würde mich niemals so weit rausnehmen zu sagen, das kann auf gar keinen Fall sein. Ich glaube, so tief ist mein Wissen über die Welt jetzt auch nicht. Aber dass das Ganze doch sehr wenig überzeugend ist, ich glaube, so weit darf man dann schon gehen. Dann zu dem zweiten Punkt, den ich da hatte. Ne? Diese Erscheinungen waren einfach erlogen von den ersten Christen. Weil, wie gesagt, ne, Macht, Geld, was auch immer als Grund war. Kann man ja denken, warum denn nicht? Die Frage ist es nur, wie plausibel ist es, dass sich Menschen ihr Leben freiwillig zur Hölle machen? Und wenn ich Leben sage, musst du Leben im großen Sinne auch verstehen. Ich helfe dir, was ich dabei meine. Die Jünger haben ja, und lies gerne mal in Römer 9, 5 nach, solche Sätze behauptet wie, er, und gemeint ist Christus, ne, er ist Gott, der über allem steht und für immer und ewig zu preisen ist. Das sind Sätze, die die Jünger in die Welt damals rausposaunt haben. Und als Mensch, der sowas sagt und als Mensch, der im jüdischen Alltag und Denken verankert ist, wusstest du auch ganz genau, dass dir diese Aussage in deinem diesseitigen Leben Leid, Folter und Tod bringt. Soweit wir wissen, sind eigentlich so gut wie alle ersten Christen in grausamen Märtyrertod gestorben. Petrus, der verkehrt rum am Kreuz aufgehangen wurde und dergleichen weiter, Löwen zum Fraß vorgeworfen. Das wusstest du, das passiert mit dir, wenn du diese Botschaft behauptest. Und erschwerend kommt hinzu, dass auch noch im Jenseits du dir auch noch große Probleme bereitest. Nämlich, wenn du sagst, ein Mensch ist Gott, aber du weißt, das ist eine Lüge. Du hast sie selber erfunden, diese Lüge. Und du behauptest, dass Jesus ein Mensch Gott ist. Dann weißt du, dass du damit das erste Gebot brichst. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Das heißt, du bist dir gewiss, du wirst dir nicht nur im Diesseits ein großes Problem erhandeln, sondern im Jenseits den ewigen und heiligen Zorn Gottes auch noch. Und der bleibt ewig bestehen. Und dass man im Jenseits Gedanken, das ist so gesehen frühjüdischer Denkstandard. Damals gab es ja keine Atheisten zur damaligen Zeit. So, ne? Damals war es dir einfach klar, es kommt ein Leben nach dem Tod, es kommt ein Gericht und da wirst du ewige Verdammnis haben oder eben nicht. Und dir war klar, wenn du das behauptest, dann wirst du auf jeden Fall auf der Minusseite in der Ewigkeit sein. Ich kann mich meistens bei Facebook schwer halten. Und ich habe mal das Argument mal reingebracht und da hat mir jemand geantwortet dazu, so eine hirnrissige Argumentation. Demnach muss ja an dem, was die Verrückten vom IS von sich geben, auch was dran sein. Denn sie gehen ja auch für den Quatsch, den sie da glauben, in den Tod. Den Punkt fand ich ja ganz gut. Hast du aber eine Idee, wo der Gedanke hakt? Wo hakt dieser Gedanke? Entschuldigung, nochmal. Ja, aber... Das stimmt. Ja, genau. Wobei, alle haben den Tod riskiert, aber du hast recht, da ist ein Unterschied. Ja? Bei den IS-Touristen. Ja, stimmt, korrekt. Und der springende Punkt, oder? Genau, dann hast du den Garantieschein, dass du dann dabei sein wirst. So, genau, das ist dabei der Punkt. Auch korrekt. Und zudem dann eben auch noch, die Jünger, die wären ja Urheber der Lüge gewesen dann so. Ne? Ich gehe aber fest davon aus, dass die IS-Terroristen wirklich glauben, dass sie da eben garantiert in den Himmel reinkommen. Dass die IS-Terroristen damals am 11. September zum Beispiel Al-Qaida, dass sie wirklich gedacht haben, sie sterben da für die Wahrheit. Aber die ersten Jünger, wenn sie wussten, sie erfinden die Auferstehung, dann wussten sie ja genau, nein, das ist eine Lüge. Und da ist der zentrale Unterschied zwischen den ersten Christen und IS-Terroristen später dann so. Ne? Die wussten, wir haben es erfunden, ist eine Lüge. Ich gehe wirklich davon aus, dass ein aktueller IS-Terrorist-Anschläger sagt, ich sterbe für meinen Glauben und der ist auch wahr. Aber es ist ein Unterschied. Genau, das heißt also, wieder zusammengefasst, die ersten Christen, also selbst Feinde wie Paulus, der keinen Grund hatte dazu, haben sich ihr Leben im Diesseits und im Jenseits freiwillig zur Hölle gemacht. Freunde von Jesus, aber auch Skeptiker und Feinde haben das freiwillig auf sich genommen. Und auch hier wieder gilt, das ist zwar irgendwie möglich, ja, meinetwegen irgendwo, aber doch sehr wenig, sehr, sehr, sehr wenig überzeugend, dass das auch noch Leute tun, die mit der ganzen Sache überhaupt nichts am Hut eigentlich haben müssten. So wie eben Saulus/Paulus zur damaligen Zeit. Und der letzte Punkt. Wenn wir sagen, okay, ne, irgendwie Einbildung und Lüge, das ist irgendwie doch schwammiger in der Erklärung dann so, ne? Die Wahrheit. Die ersten Christen haben nicht gelogen, auch nichts erfunden dann so. Sie haben das erzählt, weil es eben so war. Und der springende Punkt ist, oder der einfache Punkt ist eben der hier, wenn du Gott nicht kategorisch ausschließt, dann ist diese These, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, problemlos möglich. Wenn du sagst, Gott existiert, dann ist für Gott alles möglich. Wenn Gott das Universum schafft, dann kann er auch einen Toten auferwecken. Wenn du Gott nicht ausschließt, ist das mit der Auferstehung problemlos möglich. Um das zusammenzufassen, Hier oben steht jetzt hier, ne, die ersten Christen haben sich das eingebildet und hier steht, sie haben das erlogen und hier unten das echt. Und die ersten beiden Varianten, wie gesagt, sind nicht unmöglich, aber sie sind meiner Ansicht nach doch sehr, sehr wenig überzeugend. Und hier unten, die Jesus-Erscheinung der ersten Christen waren echt, das ist möglich, wenn man Gott nicht kategorisch ausschließt. Das ist dabei der wichtige Punkt, ne? Dieser historische Rand, den wir da abgeklappert haben, dann so, ne? Der, finde ich, spricht sich schon durchaus für die christliche Erklärung des Ganzen aus. Ne? Wir hatten hier angefangen mit der Frage, ist es vernünftig, von der Auferstehung Jesu auszugehen? Langgezogen an diesem historischen Rand der Auferstehung. Das heißt also, konkret gesprochen, wie lassen sich das leere Grab und die Jesus-Erscheinung der ersten Christen vernünftig erklären? Und, nachdem du das gerade gehört hast, könntest du vielleicht mir zustimmen, wenn ich jetzt sage, naja, die Auferstehung Jesu ist eine vernünftige, oder ich glaube, ich würde sogar sagen, die vernünftigste Erklärung für diesen historischen Rand. Das kommt immer ganz drauf an, wie offensiv du gerade eben bist, ne? Eine vernünftige, das geht, glaube ich, mindestens dann so, die vernünftigste ist aber, glaube ich, auch ganz gut zu sagen. Wenn du Gott nicht kategorisch ausschließt. Aber wer tut das, glaube ich, in diesem Raum gerade hier, ne? Aber jetzt gibt's eben auch Skeptiker, die dann sagen, ja halt, stopp, Moment. Mir fallen aber auch noch andere Erklärungen ein für das Ganze, die ohne die Auferstehung auskommen. Und bei allem Respekt würde ich dabei sagen, du hast recht, mein lieber Freund, aber im Grunde genommen ist das egal. Und das meine ich respektvoll und nicht irgendwie so, weil ich es wegwischen will. Ich erkläre gleich, warum ich das sehr respektvoll meine, dass das doch irgendwie egal ist. Nämlich aus folgendem Grund. Oder anders gesagt, der springende Punkt ist noch nicht einmal, dass solche Alternativerklärungen, die ohne die Auferstehung auskommen, irgendwelche Denkverrenkungen machen müssen. Denkverrenkungen wie zum Beispiel, du musst eben annehmen, okay, das leere Grab, das waren Grabräuber und die Jesus-Erscheinungen, das waren Halluzinationen. Wie gerade erklärt, Halluzinationen stehen auf einem ganz dünnen Eis irgendwie so. Aber du musst schon was kombinieren, ne? Oder du musst irgendwie kombinieren, naja, die Jünger haben vielleicht den Leichnam geklaut, aber trotzdem, Leute wie Paulus haben sich trotzdem die Auferstehung eingebildet. Das passt alles in der Kombination doch irgendwie doch schwammiger zusammen. Aber die Auferstehung mag es geben. Der springende Punkt, ne, auf den ich aber hinaus will, ist gar nicht der, dass diese Denkverrenkungen da sind. Der springende Punkt ist der, die Auferstehung bleibt eine vernünftige Erklärung, selbst wenn es vernünftige, auferstehungsfreie Erklärungen gibt. Nochmal, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen und zentralen Punkt. Die Auferstehung bleibt eine vernünftige Erklärung, selbst wenn es mögliche, auferstehungsfreie Erklärungen gibt. Das finde ich hochwichtig, weil, stell dir vor, wenn zwei Sachen, wir nennen sie A und B, wenn zwei Sachen vernünftig sind und ich jetzt sage, naja, also B sagt mir persönlich jetzt mehr zu. B ist ja vernünftig, deswegen entscheide ich mich für B, das sagt mir persönlich mehr zu. Das kannst du zwar sagen, aber damit wird ja A nicht unvernünftig. Ne? A und B sind beides vernünftig. Wenn du dich jetzt für B entscheidest, machen meiner Ansicht nach heutzutage sehr viele Zeitgenossen den Fehler zu sagen, weil ich mich für B entschieden habe, deswegen ist A Schwachsinn. Nein. Wenn A und B vernünftig sind und du entscheidest dich für B, bleibt A weiterhin vernünftig. Und wenn mir und dir zwei Sachen vernünftig erscheinen und eine dieser Sachen, wie die Auferklärung, auch noch angibt, dass sie von maximaler Relevanz für dein persönliches Leben ist, wenn dem so ist, dann ist es nur furchtbar klug und gut, genau diese Sache genauer unter die Lupe zu nehmen. Und im Gegensatz dazu ist es sogar furchtbar unvernünftig, sie links liegen zu lassen. Weil du sagst ja selber, das ist eine vernünftige Erklärung, die Christen für den historischen Rand liefern. Das ist in sich alles plausibel schlüssig. Aber ich erlebe ganz häufig Leute, die sagen, naja, ich kann mir das auch anders erklären. Geht doch, ist doch kein Problem. Aber wenn du doch vorher sagst, die Erklärung der Christen ist vernünftig, dann ist doch diese Schiene doch viel spannender, weil es darum geht, dass die Auferstehung wirklich sein könnte. Dann so. Also so würde ich jetzt mit Skeptikern reden und so, ne? Aber quasi dir nur mal, um Gedanken zu machen, welche Denkrichtung du alles da reingehen kannst, wenn es bald auf Ostern zugeht. Das heißt, als Fazit, es bleibt weiterhin so. Ne? Glaube braucht keine Gründe, aber er hat welche. Dabei bleibe ich. Objektive Gründe helfen mir eben, unser Christsein zu schärfen. Und ne, ich habe hier aus Markus 12, 30 rauszitiert, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und als wir vor dem Lobpreis gesungen haben, auch quasi, ne, ich widme dir alle meine Kraft und mein ganzes Sein. Und zu deinem Sein und meinem Sein gehört ja quasi ne, unsere Emotion, unser Herz, aber eben auch dein und mein Verstand. Und das heißt, ich finde es furchtbar bibelkompatibel, wenn man eben sagt, okay, ne, ich widme mich dem Thema Gott und Auferstehung zwar auch mit meinem Herzen, aber ich stelle der ganzen Sache auch dem Verstand das Ganze dann vor. Und da helfen solche sachlichen Punkte, die ich gerade hatte. Wie gesagt, die Zeiten der Anfechtung, in die du und ich wahrscheinlich irgendwann wieder reingeraten werden, auch dafür können das wichtige Ankerpunkte eben sein. Und sie helfen im Dialog mit Skeptikern und damit will ich schließen. 1. Petrus 3,15, so habe ich angefangen. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die in dir wohnt. Und genau das ist es hier, wo wir Menschen einfach hinkriegen wollen, wo sie sagen, Mensch, am Anfang war ich skeptisch. In eurem Taufbecken hier, wie gesagt, ne, ist der beste lebende Beweis damals. Ne, vor 3-4 Jahren hat sich ein guter Kumpel von mir, Claudius, genau hier bekehrt. Der war Informatiker in der Uni, hat immer gesagt, das ist alles Schwachsinn, was ihr Christen glaubt, das ist alles Unsinn. Und durch solche Annäherungspunkte war er letztendlich so weit, dass er sich hier in diesem Becken dann hat getauft bei der EMF. Das war ein hochkrasser Moment. Und genau sowas wünsche ich mir. Genau. Und eigentlich bin ich fertig und danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne jetzt stellen.